Ich studiere Theologie in Gießen an der FTH. Ach, perfekt. Ich kann nämlich von meinen Hobbys direkt über zu meiner Predigt leiten, weil was ich auch ganz gerne mal mache, sind so Sachen wie Grafikdesign oder sowas. Ich mache mal irgendwie einen Flyer oder für unsere Absolvierung vom dritten Jahrgang am FTH. An der FTH darf ich jetzt viel machen. Und das macht mir Spaß. Da hört aber meine Liebe zu Kunst tatsächlich schon auch auf. Ich genieße zwar auch mal gute Fotografien oder sowas, aber alles andere ist tatsächlich eher unverständlich für mich. Gerade moderne Kunst verstehe ich einfach nicht und abstrakte Kunst, auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig zynisch klingen mag, ist für mich einfach abstrakt, weil irgendjemand was auf eine Leinwand schmiert und dem Ganzen einen Titel gibt, der überhaupt nicht dazu passt. So auch das Bild, falsche Richtung, haha. So auch das Bild, was ich jetzt heute mitgebracht habe. Es ist so ein bisschen rosa, ein bisschen türkis, hat Kringel, hat Gold und es ist eigentlich ganz nett, würde 500 Euro kosten, wenn man sich's in die Wohnung hängen will, und bis dahin ist es auch einfach gar nicht so abstrakt. Ich finde, abstrakt wird's erst, wenn man den Titel mit einbezieht, und der Titel ist Gnade und Barmherzigkeit. Und ich habe mir tatsächlich sehr schwer getan, nachvollziehen zu können, warum, und habe dann Weichen drüber nachgedacht und habe dann so das Gefühl gehabt, so langsam die Künstlerin besser zu verstehen, weil die hat vielleicht so lange über Gnade und Barmherzigkeit drüber nachgedacht, dass sie sich dachte, wie male ich denn ein Bild über solche abstrakten Begriffe, weil ist Gnade jetzt mehr rosa oder mehr türkis, ist es mehr kringelig oder vielleicht doch mehr ein Rechteck? Und dadurch entsteht dann am Ende dieses ganze farbliche Potpourri, was wir hier vorne auf dem Bild haben. Und gerade bei uns Christen gibt es viele solcher sehr abstrakten Begriffe. Und wenn wir in unserem Umfeld sind, dann reden wir auch gerne in diesen Begriffen, sodass Kirchenfremde häufig auch einfach nicht unbedingt verstehen, über was wir gerade sprechen, was ja eigentlich irgendwie nicht so ganz das Ziel ist. Eigentlich sollen sie ja erfahren, über was wir sprechen. Und das Gute ist, wir sind da nicht auf die künstlerischen Auswüchse von Menschen angewiesen, um darüber nachdenken zu können, sondern wir haben die Bibel bekommen, die uns da manche Dinge klarer macht. So eben auch den Begriff Gnade. Und genau das macht die Bibel in dem Abschnitt aus dem Titusbrief, den ich heute ein wenig ausführen will. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die allen Menschen Rettung bringt und uns erzieht, damit wir gottloses Verhalten und weltliche Begierden verneinen und stattdessen verantwortungsbewusst, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Zeit. Indem wir die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Er gab sich selbst für uns hin, um uns von aller Schuld freizukaufen und sich ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. Titus bekam diesen Brief, um die Gemeinde in Kreta zu unterstützen und mit aufzubauen. Die Kreter waren sehr verrufen und haben sich ziemlich daneben benommen. Und damit Gottes Wort nicht auch in Verruf gerät, genauso wie die Menschen, bekommt Titus hier Anweisungen von Paulus, die er der Gemeinde weitergeben soll, wie sie sich verhalten können. Direkt vor diesem Abschnitt steht ein großer Aufgabenkatalog, der jede Altersgruppe anspricht, und im ganzen Brief kommen immer wieder solche Aufgabenkataloge, und es ist eigentlich ganz spannend, die mal alle anzuschauen und sich durchzulesen, wie man sich denn verhalten kann. Das würde aber jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen, weil ein ganzes biblisches Buch in einer Predigt ist doch ein bisschen viel. Genau, damit die Verhaltensweisen aber nicht in einem luftleeren Raum stehen, gibt Paulus ihm auch eine Begründung, warum er das Ganze machen soll, und fasst damit eigentlich das ganze Evangelium nochmal zusammen. Die Verse sind leider ohne einen einzigen Punkt verfasst und wirken deswegen gerne mal ziemlich groß, wenn man das durchdenken will. Aber ich versuche einfach mal in Vers 11 anzufangen, und Vers 11 ist auch der Start seiner Begründung, und er formuliert das Ganze und bezeichnet damit Gnade als Grund in der Vergangenheit. Denn er sagt ihm, ihr sollt das, das, das und das machen, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Als guter Christ ist leicht zu erahnen, dass mit die Gnade Gottes einfach Jesus Christus gemeint wird, weil es ist häufig einfach die richtige Antwort auf die Frage in der Gemeinde. Und wir haben gerade in der Geschichte davor erfahren, wie er am Kreuz hängt. Er ist die Gnade in Person. Selbst am Kreuz noch vergibt er diesem Dieb und lässt ihn mit ihm ins Paradies. Er sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und genau da macht Jesus für ihn den Unterschied. Der Dieb war das ganze Leben vermutlich auf dem falschen Weg und hat sich daneben benommen. Aber im letzten Moment wendet er sich noch zu Jesus. Und weil Jesus sich für ihn opfern wird, wird auch er am Ende ins Paradies kommen. Jesus ist dementsprechend die wahre menschgewordene Gnade. Und dass es hier eher in einer Vergangenheitsform steht, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es einfach gar keine Relevanz mehr für uns hat, weil es einfach in der Vergangenheit passiert ist. Es bedeutet vielmehr, dass es eines der größten Events ist, das die Menschheitsgeschichte sich überhaupt vorstellen könnte. Weil wenn man drüber nachdenkt, Jesus ist die meist überschriebene Person in der Menschheitsgeschichte. Es gibt nicht mehr Bücher über Jesus als über sonst wen. Und es ist einfach krass, dass er gekommen ist für uns. Dementsprechend ist auch die Zeit, von wegen wann es Gnade ist, nicht auf vor oder nach das Kreuz zu beziehen, sondern eher die Tatsache, dass Jesus gekommen ist. Jesus ist gekommen, damit Rettung uns erscheint, damit er allen Menschen Rettung bringt. Und gerade dieser zweite Teilsatz ist gar nicht so einfach zu verstehen, wie es am Anfang vielleicht wirkt, und wird auch gerne mal diskutiert, wenn es nämlich zu dem Punkt alle Menschen kommt. Wenn man hier nämlich jetzt alle Menschen liest, würde das ja im ersten Moment aussehen wie eine Allversöhnung und sagen, jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht, bekommt das ewige Leben, ob er es angenommen hat oder nicht. Wenn man aber drüber nachdenkt, Jesus hat in seinen eigenen Gleichnissen davon gesprochen, dass es leider Leute geben wird, die nicht ins ewige Reich mit einziehen werden, dann kann das alle Menschen irgendwie schwerlich so verstanden werden, dass tatsächlich alle sind. Darauf war dann die Reaktion, okay, wir müssen alle Menschen anders verstehen. Okay, jetzt beziehen wir es dann also mal nur auf die Gläubigen, auf die Erwählten. Auch das macht in meinen Augen tatsächlich nicht so viel Sinn, weil im zweiten Petrusbrief beschreibt die Bibel, dass es Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Wenn es also Gottes Wille ist, dass alle errettet werden, warum sollte er sich dann Einzelne erwählen, die errettet werden, und manche, die es eben nicht werden? Ich will das Ganze ein wenig bildlicher erklären. Ich habe hier einen Apfel mitgebracht, den habe ich vorher nicht mit hochgenommen, um ihn währenddessen zu essen, sondern ich habe hier einen Apfel dabei, den habe ich schon vorher in Schnitze geschnitten, denn man kann sich die erste Variante so vorstellen. Jeder bekommt einen Apfelschnitz in den Mund gesteckt, egal ob er will oder nicht, ob er vielleicht allergisch ist gegen Äpfel oder nicht. Und jeder, der Kinder hat, die sich Süßigkeiten wünschen und keinen Apfel, den man aber einen Apfelschnitz in den Mund drückt, weiß ganz genau, dass da wenig Liebe zurückkommt und dass man sich dann auch selber überlegen sollte, ob man das vielleicht gerade so liebevoll getan hat. Die zweite Variante sieht dann eher so aus. Ich präsentiere euch hier allen diesen wunderschönen Apfel und ihr habt alle richtig, richtig Lust auf einen so einen Apfelschnitz. Aber ich suche mir jetzt genau einen Haushalt raus und der darf vom Apfel essen. Das präsentiert jetzt auch nicht unbedingt arg viel Liebe von meiner Seite. Und wir sollen ja eigentlich Nächstenliebe leben und damit Gottes Gesetz erfüllen. Also passt beides nicht so ganz, finde ich. Wenn man jetzt aber statt allen Menschen einfach versucht, das Verb anders zu verstehen, öffnet sich das Ganze nochmal mit einer dritten Möglichkeit. Dass Rettung eher in Form eines Angebots dargestellt wird. Mit dem Apfelbeispiel. Ich präsentiere euch allen den Apfel. Erkläre euch, wie toll und lecker dieser Apfel ist, dass ihr unbedingt davon essen wollt. Und dann stelle ich hier hin und dann könnt ihr freiwillig aufstehen und euch was davon nehmen oder nicht. Während den Corona-Zeiten geht das jetzt leider während dem Essen nicht, sonst hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber dann muss ich ihn wohl nachher selber essen. Genau, für mich macht das viel mehr Sinn. Mission könnte dann aussehen, dass einer ein Stück vom Apfel nimmt, abbeißt und erstmal erzählt, boah, dieser Apfel ist wirklich richtig lecker, du musst auch davon probieren und nimm es doch an. Und damit ist erfüllt, dass alle Menschen errettet werden können, weil jeder hingehen kann. Aber es ist auch damit erfüllt, dass es nicht jeder wird, weil es einfach Leute geben wird, leider, die diesen Apfelschnitz nicht annehmen wollen. Und genau das ist das, was Jesus im Endeffekt gemacht hat. Er hat sich in der Vergangenheit uns gezeigt als Gnade Gottes. Und er hat durch sein Opfer, durch seinen Akt der Gnade in der Vergangenheit unsere Gegenwart maßgeblich verändert. Er hat uns den Weg frei gemacht, dass wir uns so einen Apfelschnitz nehmen dürfen überhaupt. Wenn wir also das nächste Mal mit unseren Nachbarn sprechen und die fragen, warum bist du denn eigentlich Christ? Warum ist das Christentum besonders? Dann zeigt ihnen vielleicht doch Jesus und bietet ihnen einen Apfel an. Weil Jesus hat den Unterschied gemacht und mit so einem Apfel ist das Ganze manchmal ganz anschaulich zu erklären. Jesus ist also die Gnade als Grund in der Vergangenheit für unser Leben heute. Wenn man nämlich in Vers 12 weiterliest, steht dort, dass diese Gnade uns erziehen will. Und erziehen ist ein ganz schöner Prozess, das hört nicht einfach mal auf. Das ist wie einem Zweijährigen beizubringen, dass er aufs Töpfchen geht. Das dauert auch ein bisschen, das muss man immer wieder erklären, bis er das alleine kann und sich nicht mehr einnässt. Das ist nicht, so junger Mann, ich zeige dir jetzt mal eine PowerPoint-Präsentation, wie das funktioniert und danach musst du es können und ich lasse dich für immer in Ruhe. Funktioniert so nicht, das ist keine Erziehung. Und genau das ist das, was aber diese Gnade machen soll. Sie erzieht uns und es dauert ein bisschen. Und dieser Prozess ist nicht heute fertig und auch nicht morgen. Das Wichtige ist aber, und da springe ich zum Ende von diesem Vers, dass es in der heutigen Zeit passiert. Wir können es nicht einfach auf eine andere Generation schieben, wegen, ach, die müssen doch irgendwann mal, ich habe ja jetzt meine Zeit schon mal richtig gemacht und jetzt muss erstmal die andere Generation. Nee, es ist eine Erziehung für unsere heutige Zeit, die jeden von uns immer wieder trifft. Das Spannende ist, in diesem Vers sind auch zwei Gegensätze, die uns zeigen, wohin wir erzogen werden. Der erste ist ein gottloses Verhalten, das dem gottesfürchtigen Verhalten gegenübersteht. Auch das sind wieder zwei schrecklich große kirchliche Begriffe, die vermutlich jeder anders versteht und ganz ohne Probleme eine eigene Predigt füllen könnten. Was aber wichtig ist, es steht ein negativer Aspekt des gottlose Verhalten dem positiven, dem gottfürchtigen Verhalten gegenüber. Es ist ein Leben, das uns wenig Sinn für das Leben überhaupt gibt, uns keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod schenkt, sondern uns einfach leer lässt, weil wir sind Gottes Geschöpfe und wenn wir nicht gottesfürchtig sind, dann hat unser Leben eigentlich tatsächlich wenig Sinn. Wenn wir aber ein gottesfürchtiges Leben leben, dann werden wir merken, dass Gott viel, viel größer ist als alles, was wir verstehen können. Viel größer als unsere Pläne, viel größer als Corona, viel größer als sonstige Krankheiten oder was auch immer. Es bedeutet nicht in Angst vor diesem großen Gott leben. Es bedeutet aber in Erstaunung leben, wie krass dieser große Gott ist, wie wir ihn einfach nicht verstehen können. Und damit wird unser Leben dann wieder voll von Sinn. Er gibt unserem Leben einen Sinn und zeigt uns mit diesem Opfer von Jesus, wir dürfen zu ihm kommen. Und wenn so ein großer Gott einen einlädt, zu ihm zu kommen und dafür seinen eigenen Sohn gibt, dann kann man eigentlich nur ehrfürchtig werden, weil wenn man das nicht macht, dann verstehe dann nicht weiter. Der zweite Gegensatz sind weltliche Begierden, die einem verantwortungsbewussten und gerechten Leben gegenübergestellt werden. Weltliche Begierden, also eher ein egoistisch ausgeprägtes, ich-fokussiertes Leben, das dementsprechend jedem Maß vom Liebesgebot widerspricht. Weil wenn es heißt, liebe dich selbst und deinen Nächsten genauso wie dich selbst, dann steht da nicht einfach nur liebe dich selbst, weil dann bleibt jeder andere auf der Strecke. Wir sollen einfach also beides machen. Und dass wir beides machen sollen, uns selbst lieben, aber auch den Nächsten wie uns selbst, wird in dieser Korrektur in den nächsten beiden Worten deutlich. Paulus nutzt hier zwei sehr, sehr verschiedene Begriffe. Einmal verantwortungsbewusst. Und verantwortungsbewusst ist hier ein reflexiver Begriff. Er bezieht sich also auf uns. Er sagt, es geht darum, wie wir mit uns umgehen, unsere Beziehung zu uns selbst. Wie setze ich meine Gaben ein? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Mache ich Dinge, die mir gut tun oder die ich vielleicht nur glaube, dass sie mir gut tun? Und sind wir mal ehrlich, zu überlegen, was einem gut tut und ob die Dinge, die man macht, einem überhaupt noch gut tun, das kann man nicht nur als Student in der Erfindungsphase, das kann man in jedem Leben bzw. in jedem Alter überdenken. Man kann immer darüber nachdenken, sind die Sachen, die ich gerade mache, gut oder sind es eher Marotten, die ich vielleicht abschaffen sollte, einfach nur, weil ich sie mein Leben lang schon mache, heißt es nicht, dass sie gut sind. Der zweite Begriff ist gerecht. Und das hier ist ein Begriff, der sich sehr auf das Miteinander bezieht. Und gerecht darf auf keinen Fall als ein Auge um Auge, Zahn um Zahn verstanden werden, weil das nicht unbedingt gerecht ist. Es geht vielmehr darum, dass wir gerechterweise jedem versuchen, Liebe gegenüberzubringen, wie wir sie von Gott erfahren durften, wie wir die Gnade erfahren durften. Es bedeutet auch mal, nicht zu richten, wenn es nicht so einfach ist, weil wie schnell lassen wir uns von Vorurteilen oder von den ersten 3 Minuten mit einem Gespräch von jemandem ein Urteil fällen? Wie oft denken wir, oh, da trägt wieder irgendein Politiker seinen Mundschutz auf der Stirn, der muss ja vollkommen dumm und inkompetent sein. Ja, vielleicht hat er nicht verstanden, wie die Maske aufgezogen wird. Aber dürfen wir über mehr richten? Sollten wir über mehr richten? Und genau da ist das, wo dieses Gerecht den weltlichen Begierden gegenübersteht. Wir sollen in Liebe mit den Leuten umgehen und nicht auf uns selbst fokussiert sein. Paulus gibt uns also 3 Begriffe. Ein verantwortungsbewusstes, gerechtes Leben in Gottes Furcht. 3 Begriffe, die unser gesamtes Leben überspannen sollen. Meine Beziehung zu mir, meine Beziehung zu anderen und ganz wichtig, meine Beziehung zu Gott. Und es geht also darum, dass Jesus mit seinem Opfer in der Vergangenheit unser Leben heute, unser ganzes Leben heute für die jetzige Zeit verändert hat. Wir haben jetzt so ein bisschen das Warum und wohin wir eigentlich erzogen werden sollen geklärt. Und in Vers 13 geht es doch weiter mit dem Wie. Und zwar mit dem Ziel der Herrlichkeit. Man könnte noch einen vor Augen anführen, aber dann sieht der Satz nicht mehr ganz so schön aus, hätte nicht in 3 Zeilen gepasst. Genau, wie wir das machen können, steht hier nämlich in Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit erwarten. Wir können also all das erreichen, indem wir es einfach erwarten. Ist ja tatsächlich leichter gesagt als getan, weil wir könnten jetzt auch einfach nach Hause gehen und ab jetzt anfangen, jeden Tag in den Kalender einen Strich reinzumachen und sagen, heute warte ich auf Jesus. Und wenn er heute nicht erschienen ist, nächsten Tag wieder, heute warte ich auf Jesus. Und dann wäre das Ganze ja schon getan und dann muss man ja nicht mehr machen. Aber so leicht ist es tatsächlich nicht. Mir geht es häufig so, dass wenn ich mich zu Hause in meiner Studentengruppe oder im biblischen Unterricht in meiner Gemeinde einbringe, dass ich das mache, weil es mir Spaß macht. Dass ich es mache, weil ich andere Leute prägen kann und ihnen was von meinem Glauben weitergeben will, weil mir mein Glaube wichtig ist und ich glaube, dass jeder davon erfahren sollte. Aber ich mache das nicht, weil ich mir denke, oh, Jesus könnte jeden Moment in Herrlichkeit wiederkommen. Ich mache das jetzt lieber mal noch. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und es dann statt, so wie ich, es komplett aus den Augen zu verlieren, sich zu denken, okay, ich kann Jesus erwarten. Wie mache ich das am besten? Indem ich weiß, wann er wiederkommt. Also fange ich jetzt mal an, seine Wiederkunft zu berechnen. Es gab viele Leute, die haben das in der Geschichte gemacht. Sind wir mal ehrlich, wenn Jesus selbst sagt, er kennt das Datum nicht und nur der Vater kennt es, da können die Mathefähigkeiten eines Menschen noch so gut sein und man wird nicht in der Lage sein, das Datum zur Wiederkehr zu berechnen. Untypisch ist es aber auch, dass wir als Menschen überhaupt erwarten dürfen, weil wir können unsere Umwelt beobachten und wir können ein Urteil fällen und sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass etwas eintritt. Ist es sehr wahrscheinlich oder ist es weniger wahrscheinlich? Früher wurden Propheten sogar dafür umgebracht, wenn sie prophezeit haben und ihre Prophetie hat sich nicht bewahrheitet, dann wurden sie umgebracht, weil man dachte, oh, sie haben so getan, als hätten sie Gottes Offenbarung. Es hat aber nicht geklappt, quasi Gotteslästerung, komm, wir bringen sie um. Bisschen krass. Und auch da geht Jesus einen anderen Weg. Er sagt uns, er kommt wieder. Er hat uns versprochen, dass er wiederkommt. Es ist das Einzige, auf das wir fest bauen dürfen. Und auch wenn es in meinem Kopf nicht immer ist, darf ich darauf hoffen, dass es tatsächlich eintritt. Ein ganz einfaches Beispiel, wie unwahrscheinlich manche Dinge sind, auf die wir manchmal bauen. Die Corona-Zahlen sind vor ein paar Wochen wieder runtergegangen. Und mein Papa hat geplant, meine Oma zu besuchen. Die wohnen in 2 sehr verschiedenen Teilen Deutschlands und er hatte sie schon lange nicht mehr gesehen und dachte sich, ich fahre mal wieder hin, weil sie wohnt alleine und die soll nicht die ganze Zeit alleine sein, vor allem in dieser Corona-Zeit.
Genau. Sah sehr wahrscheinlich aus, dass passieren wird. Dann wird unser Lieblingsfleischbetrieb Tönnies geprüft und der komplette Landkreis Gütersloh, wo blöderweise auch mein Papa wohnt, geht wieder in einen kompletten Lockdown und er darf nicht runterfahren. War es sehr wahrscheinlich, dass er hätte fahren können? Ja. War es so wahrscheinlich wie die Wiederkunft Jesu, die wir erwarten dürfen? Nein, natürlich nicht, weil das ist das Einzige, was wir mit Sicherheit erwarten dürfen und erwarten können. Und was bedeutet es eigentlich, die Erwartung in Herrlichkeit, die Ankunft in Herrlichkeit erwarten zu dürfen? Beim ersten Mal ist Jesus als Mensch gewordene Gnade gekommen. Da lag der Fokus auf dem Arzt für die Kranken, auf der Gnade für den Dieb am Kreuz, auf denen, die es gebraucht haben. Beim zweiten Mal wird Jesus in Herrlichkeit wiederkommen. Er wird als der große König wiederkommen, der von allen als genau das anerkannt wird. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen, heißt es in der Bibel. Bedeutet also auch, egal ob es das will oder nicht. Und als König ist er die Hoffnung, dass er uns schon jetzt in der Vergangenheit Rettung angeboten hat, aber noch nicht wieder da ist, aber wiederkommen wird. Wer das verstanden hat, wird eigentlich automatisch sein Verhalten zu einem gewissen Maß mindestens verändern. Wir werden anfangen können, uns gegenseitig mehr Liebe zu erweisen und gerade diesen großen Aufgabenkatalog, der in Titus steht, vielleicht viel besser nachvollziehen zu können und umsetzen zu können. Deswegen nochmal die Erinnerung, gerne heute Abend oder heute Mittag den Titusbrief mal durchlesen. Ist nicht so viel, geht ganz schnell. Wenn wir also uns von dieser schon jetzt noch nicht Mentalität prägen lassen, dann dürfen wir daran denken, dass wir schon jetzt in der Vergangenheit die Gnade erfahren haben und wir dürfen uns deswegen Kinder des Lichts oder Königskinder oder wie auch immer nennen. Und Jesus ist noch nicht erschienen. Er hat uns aber versprochen, dass er es wird und dass wir unser ganzes Leben deswegen auf ihn ausrichten sollen. In Vers 14 kommt nochmal das Evangelium ganz knapp zusammengefasst als große Zusammenfassung für diesen ganzen Abschnitt. Er gab sich selbst für uns, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. Wenn wir jetzt also dran denken, was in der Vergangenheit passiert ist, was wir in der Zukunft erwarten dürfen und was das für unsere Gegenwart bedeutet, dann lassen sich aus diesem Vers drei ganz einfache Punkte rauslesen. Wir sind losgekauft und rein. Jesus hat mit seinem Opfer in der Vergangenheit uns die ultimative Gnade erwiesen. Er hat uns trotz unserer Fehler Rettung angeboten und mit seinem Tod am Kreuz uns die Vergebung genau dieser Fehler und Sünden gegeben. Und schon jetzt durften wir das erfahren und genau deswegen sollten wir rausgehen und unseren Nachbarn, unseren Mitmenschen von dieser Rettung erzählen, von diesen Apfelschnitzen erzählen, die auch sie nehmen dürfen. Wir sind sein Volk. Jesus hat sich am Kreuz hingegeben, um sich ein Volk zu schaffen. Diesmal ist es nicht einfach ein Volk, das unter vielen ausgewählt wird, so wie Israel es war, sondern die Zugehörigkeit wird erweitert, das Tor wird aufgemacht für alle, damit alle kommen können. Und jeder, der sein Opfer annimmt, darf schon jetzt sich zu seinem Volk zählen. Auch wenn unser König noch nicht wieder da ist, dürfen wir wissen, er hat den Tod besiegt und wir dürfen voller Hoffnung auf seine Rückkehr warten, auf eine herrliche, zukünftige Rückkehr des Königs. Wenn jemand mal sehen will, wie so eine unglaublich erwartete Rückkehr des Königs aussehen will, kann, der kann einen Abend einfach mal statt dem Tatort Herr der Ringe Teil 3 die Rückkehr des Königs anschauen. Der Autor war tatsächlich auch Christ und die ganze Metaphorik, die da drin vorkommt, ist nicht ganz ungewollt. Zum dritten Punkt. Wir sollen alles daran setzen, das Gute zu tun. Wir haben die Rettung jetzt schon erhalten und weder müssen wir sie mit unseren Taten erarbeiten, noch können wir sie mit unseren Taten erarbeiten. Aber das, was in der Vergangenheit passiert ist und das wir in der Zukunft erwarten dürfen, sollte uns so sehr beeinflussen, dass wir allen um uns herum die gleiche Gnade und Liebe erweisen, die wir selbst erfahren dürfen. Das kann ganz viele verschiedene Facetten haben und bei ganz kleinen Dingen anfangen, wie jemandem die Tür aufhalten oder jemandem den Rasen mähen, weil er es einfach gerade selber nicht schafft. Es geht aber auch nicht zu richten, wo es uns manchmal echt schwer fällt, oder jemandem das Evangelium weiterzugeben, weil wir durften es erfahren, warum die dann nicht auch? Auch sie sind Gottes geliebte Schöpfung, die vom Evangelium hören sollten. Nach den Punkten komme ich zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Gnade ist ein ganz schön großer, komplexer Begriff, den man nicht so ohne weiteres einfach auch mal in ein Bild fassen kann und wird durch Jesus aber eigentlich perfekt dargestellt. Dank seinem Opfer aus Gnade in der Vergangenheit dürfen wir uns sein reines Volk nennen. Und wir haben Rettung erfahren, die auch andere verdienen zu erfahren. Sein Versprechen, in der Zukunft wiederzukommen, ist das Einzige, auf das wir wirklich zählen dürfen und auf das Einzige, was wir wirklich zählen können. Und das sollte uns mit Hoffnung erfüllen. Und mit dem Wissen, was passiert ist und was noch kommen wird, mit dieser schon jetzt noch nicht Mentalität, sollte unser Verhalten heute in der Gegenwart nachhaltig verändert werden. Wir sollten ermutigt sein, Menschen mehr Liebe zu erweisen und vielleicht öfter einen Apfelschnitz anzubieten. Wer zum Segen aufstehen kann, darf das gerne machen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.